Vor der Predigt möchte ich gern nochmals beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Erntedank feiern dürfen. Du versorgst uns mit allem, was wir brauchen. Du lässt die Sonne strahlen, du lässt den Regen fallen, dass das Gemüse, dass das Obst wachsen können und wir uns ernähren können. Wir danken dir aber auch, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo uns geistliche Nahrung ist. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch durch die Predigt zu uns redest. Amen. Es ist wunderbar, Erntedank zu feiern. Wenn wir hier hinschauen, sehen wir so schön dieser Marktstand, der gestaltet wurde. Oder wenn wir da hinten hinschauen, die feine Konfi, die feinen Rührbli, wo da sind. Übrigens habe ich mir sagen lassen, dieses Jahr ist ein besonders gutes Rührbli-Jahr gewesen. Ein Bauer hat sogar 40 Tonnen mehr geerntet, wie er dann weiterverkaufen konnte. Und deshalb haben wir eine ganze Garette voller Rührbli da. Und wenn die Garette leer ist, dann holt jemand eine neue Garette, weil es gibt viel zu viel Rührbli dieses Jahr. Wir haben Grund, Gott zu danken, weil er uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Bei uns im Garten, da wächst auch so manches. Bei uns wächst noch Salat und ich finde, der selbst gepflanzte Salat, der ist viel feiner wie der gekaufte. Und wenn man den dann essen kann, da denkt man, so gut ist Gott, dass er den Salat wachsen lässt. Wir wollen in der Predigt genau das vertiefen, sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist, und lesen dazu den Bibeltext, der steht in Psalm 34, die Verse 9 bis 11. Ein Psalm von David, und der schreibt hier: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Gott ist gut. Das können wir tatsächlich sehen und schmecken. Wir können das nicht nur sehen und schmecken mit den Rührbli und Trauben und so weiter. Wir können das auch daran sehen, wenn wir ins Weltall schauen. Unser Planet, die Erde, ist nämlich ein ganz besonderer Planet. Es gibt ja die Weltraumforscher und viele sind damit beschäftigt, einen Planeten zu finden, der so ähnlich ist wie die Erde, wo es auch Leben drauf geben könnte. Aber wisst ihr was? Die Forscher, die haben einen Haufen erdähnliche Planeten gefunden. Aber keinen, der so einzigartig ist wie die Erde, wo tatsächlich auch Leben möglich ist. Damit ein Planet lebensfreundlich ist, müssen nämlich ganz viele Dinge erfüllt sein. Einmal muss es da Wasser geben, ist ganz klar. Und dann ist es wichtig, der Planet muss von dem Hauptgestirn, bei uns ist es die Sonne, so weit entfernt sein, dass das Wasser nicht verdampft und es nur Wasserdampf gibt und so den rechten Abstand haben, dass es nicht gefriert, dass es kein Eis ist, sondern es muss flüssiges Wasser dort geben. Und die Erde hat den perfekten Abstand zur Sonne, dass das Wasser, einmal gibt es überhaupt Wasser auf der Erde, und es ist nicht Dampf und es ist nicht Eis, außer am Nord- und Südpol, sondern es ist flüssiges Wasser. Es ist wunderbar, wie Gott das eingerichtet hat. Und dann muss noch etwas Zweites, was Weiteres erfüllt sein, nämlich im Weltall, da gibt es ja auch diese Asteroiden, und wenn die Asteroiden auf so einen Planet einschlagen, das ist nicht so gut fürs Leben, das wissen wir. Und bei der Erde ist etwas speziell, es gibt nämlich nicht nur die Erde, wo um die Sonne kreist, sondern noch ganz viele andere Planeten, und der Jupiterplanet, der ist ein recht großer Planet, und der macht, dass die Asteroiden wie abgeleitet werden, wenn sie in unser Sonnensystem kommen und eben nicht die Erde treffen. Das ist genial, wie Gott sich das ausgedacht hat. Und dann hat die Erde noch etwas Spezielles, nämlich um die Erde, da kreist ein Trabant. Wie heißt dieser Trabant, der um die Erde kreist? Weiß es jemand von den Kindern? Nein, der Trabant, der um die Erde kreist, ein Himmelsgestirn ist das? Ja? Der Mond. Und der Mond hat nämlich auch eine ganz besondere Aufgabe. Nicht nur mit Ebbe und Flut ist der Mond wichtig, sondern der Mond, der stabilisiert auch die Rotationsachse von der Erde. Die Erde, die tut ja rotieren so. Und der Mond, der macht, dass die Rotationsachse stabil ist von der Erde. Und wenn wir sehen, das ist alles so genial gemacht, und es gibt noch viele andere Sachen, ich kann gar nicht alles aufzählen. Das ist so genial gemacht, dass wir sehen, Gott hat dafür gesorgt, dass die Erde, der Planet, auf dem wir leben, lebensfreundlich ist. Gott ist gut. So etwas Einzigartiges wie die Erde gibt es sonst nicht im Weltall. Und auch wenn wir das Leben hier auf der Erde anschauen, da sehen wir so viele Dinge, wo wir die Freundlichkeit Gottes entdecken können. Die Lorena hat vorhin schon den Quiz gemacht mit den Früchten. Und wenn wir sehen, was für eine Anzahl unterschiedlicher Früchte es gibt, die fein schmecken, die man essen kann und die gut sind für den Magen, da können wir nur Gott danken. Übrigens, als Gott die Erde geschaffen hat, den ersten Menschen, Adam und Eva, da hat er sie ja in einen Fruchtgarten gestellt. Und die ersten Menschen, Adam und Eva, die konnten von all den Früchten, ohne dass sie es anpflanzen mussten, genießen und essen und die Freundlichkeit Gottes entdecken. Ein weiterer Punkt möchte ich aufzählen, wo wir Gottes Güte erkennen können, nämlich an seinen Geboten. Gottes Gebote sind gut. Wenn wir uns mal vorstellen, wenn alle Menschen die Gebote Gottes halten würden, dann gäbe es keinen Krieg hier auf der Erde. Ich müsste mir nie Gedanken machen, lügt mein Gegenüber mich jetzt an oder sagt er mir die Wahrheit? Wenn alle Menschen die Gebote Gottes halten würden, da würde es keine Streitigkeiten mehr geben, weil Neid würde man nicht kennen. Also wir sehen, Gottes Gebote, die er uns gegeben hat, die sind absolut gut. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht neidisch sein. Zusammengefasst lauten die Gebote Gottes ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn alle Menschen das beherzigen würden, wir hätten das Paradies hier auf der Erde. Wir sehen, wir haben einen guten Gott. Und ihm zu vertrauen, das lohnt sich. Deshalb heißt es ja in unserem Predigttext auch, wohl dem, der auf ihn traut. Und jetzt heißt es hier in unserem Predigttext weiter, im Vers 10, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Bedeutet den Herrn fürchten, dass wir jetzt Angst vor Gott haben bräuchten. Nun, die Aufforderung, den Herrn zu fürchten, die ist wem gesagt? Es steht hier, ihr seine Heiligen, ihr sollt den Herrn fürchten. Und sind wir Menschen heilig? Eigentlich sind wir Menschen doch eigentlich nicht so heilig. Wir alle tun Dinge, die Gott missfallen. Wir werden schuldig vor Gott, weil wir seine Gebote übertreten. Die Bibel sagt, dass wir sündig sind. Und genau deshalb hat Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, um für unsere Sünden zu sterben. Am Kreuz hat Jesus die Strafe für unsere Sünden getragen. Das, was wir eigentlich verdient hätten, hat Jesus, der ganz ohne Sünde war, auf sich genommen. Am Kreuz hat er bezahlt für unsere Sünden. Und jetzt ist Jesus wieder von den Toten auferstanden und bietet allen Menschen ein Geschenk an, nämlich die Vergebung von den Sünden und das ewige Leben. Und wer an Jesus glaubt, der darf sagen, ich habe Vergebung von den Sünden, ich habe das ewige Leben. Und wer an Jesus glaubt, so sagt es die Bibel, der ist kein Sünder mehr, sondern der ist ein Heiliger. Und als Heilige, da müssen wir nicht fürchten, einmal in das Gericht Gottes zu kommen, sondern wir haben ja Vergebung von den Sünden und wir haben ewiges Leben. Als Heilige Gottes müssen wir keine Angst vor Gott machen. Und von daher ist es so, wenn hier die Heiligen Gottes aufgefordert werden, Gott zu fürchten, meint es nicht, ihr müsst Angst vor Gott haben, sondern da meint es etwas anderes, nämlich, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben sollen. Und Ehrfurcht vor Gott haben bedeutet, dass wir staunen, so groß und mächtig ist Gott. Und immer wenn ihr den Sternenhimmel anschaut, da könnt ihr staunen über unseren großen Gott und denken, wow, dieses große, weite Weltall, das hat alles Gott gemacht. Und die Erde, auf der wir leben dürfen, dieser einzigartige, lebensfreundliche Planet, das hat Gott gemacht. Und da wollen wir staunen über unseren großen Gott. Das meint Gott fürchten, dass wir staunen vor unserem großen Gott. So groß und mächtig ist unser Herr. Aber dann gehört noch etwas Zweites dazu, Ehrfurcht vor Gott zu haben, ihn zu fürchten. Nämlich, dass wir auf diesen großen Gott auch hören. Gott hat uns sein Wort gegeben und er hat uns geschaffen. Er weiß, was gut für uns ist. Und da wollen wir uns immer wieder Zeit nehmen, auch auf sein Wort, die Bibel, zu hören. Sei es, indem wir selber die Bibel lesen, sei es in der Predigt oder in der Sonntagsschule. Wir wollen auf Gott hören und das, was er uns sagt, auch zu Herzen nehmen. Dass wir tun, was er uns sagt. Auch das bedeutet, Gott zu fürchten. Achtet mal drauf, wenn wir sagen, ich liebe Gott, aber tu gar nicht, was Gott mir sagt, dann ist es kein Zeichen von echter Liebe. Dann ist es einfach nur ein Lippenbekenntnis. Aber Gott zu fürchten bedeutet, dass wir auf sein Wort hören und auch tun, was er uns sagt. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wo wir Gott fürchten, auf seine Stimme hören und tun, was er uns sagt, da gibt Gott uns eine ganz wunderbare Verheißung. Die haben wir hier gelesen. Es steht hier nämlich, denn die ihn fürchten, leiden keinen Mangel. Eine wunderbare Verheißung. Die Gott fürchten, leiden keinen Mangel. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass ich in die Schule gehen kann, nicht lerne und dann schreibe ich trotzdem eine gute Prüfung? Ich habe ja keinen Mangel. Oder bedeutet das, dass ich mein Geld an der Börse anlegen kann, keine Sorgen haben muss? Das geht nur bergauf mit dem Geld. Die den Herrn fürchten, leiden ja keinen Mangel. Oder dass ich 365 Tage im Jahr Ferien machen kann und das Leben genießen kann in vollen Zügen, denn ich leide ja keinen Mangel. Nein, das bedeutet das sicher nicht. Doch wie haben wir dann das Versprechen von Gott zu deuten? Die den Herrn fürchten, leiden keinen Mangel. Um das besser zu verstehen, müssen wir den letzten Vers anschauen, den Vers 11. Da schreibt der David nämlich Folgendes: Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Wer die Bibel kennt, der weiß, der David hat sich mit Löwen ausgekannt. Denn der David ist Schafhirte gewesen in seinen jungen Jahren, bevor er irgendwann König geworden ist. Und beim Schafehüten hat er auch mal mit einem Löwen gekämpft. Das hat er nämlich dem Saul gesagt, als der Goliath gegen Israel gekämpft hat. Und dann ist der Saul da gewesen und hat gesagt, du bist doch so ein kleiner Hirtenjunge, wie willst du da gegen den Goliath kämpfen? Und da hat der David Folgendes dem Saul geantwortet. Wir lesen das in 1. Samuel 17. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen den Philister zu kämpfen, denn du bist doch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Und David sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihm und entriss es seinem Rachen. Also der David, der hat sich mit Löwen ausgekannt. Und es ist interessant, wer ab und zu eine Tierdokumentation von Löwen anschaut, der weiß, ein Löwe ist normalerweise nicht allein, oder? Sondern der ist in einem Rudel unterwegs. Und David sagt, wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf entrissen hat. Und genau dieses ein Löwe hat seinen Grund, warum es in unserem Text auch steht, junge Löwen leiden Not und Hunger. Der David hat nämlich eins beobachten können, und wir können das auch sehr gut beobachten, wenn wir so Tierdokumentationen anschauen. Für die Predigt habe ich mir extra so eine Tierdokumentation über Löwen angeschaut. Das war mega spannend. Es ist schon schön, Prediger zu sein. Da kann man das als Predigtvorbereitung abbuchen. Und wisst ihr, was ich dann gesehen habe in der Tierdokumentation? Da habe ich gesehen, wenn die jungen Löwen aufwachsen, sind sie ja so erst klein und herzig, und die dürfen als erstes dann speisen, an das gerissene Tier gehen und fressen und so. Und dann tun sie als kleine Kinder spielen, Löwenkinder spielen, und die Mama, die spielt mit den Löwen. Und dann werden sie größer und größer und größer, und irgendwann sind sie 2 oder 3 Jahre alt. Das ist das Teenageralter von den Löwen. Dann sind sie eben ein junger Löwe. Und dann werden die so ein bisschen aufmüpfig. Und der Chef vom Rudel, der hat es nicht gern, wenn die so aufmüpfig werden. Weil der denkt dann, oh, die jungen Löwen können mir zur Gefahr werden. Und dann werden die jungen Löwen aus dem Löwenrudel vertrieben. Und dann müssen sie einsam umherschweifen in der Wildnis. Allein, ohne den Schutz der Familie. Und allein können sie auch nicht so gut einen Büffel reißen oder irgendwas. Und deshalb leiden junge Löwen Not und Hunger. Und der David hat eben mal so einen allein umherschweifenden Löwen ab und zu gesehen. Und wenn der ein Schaf gerissen hat, da ist David dann hinterher und hat sein Schöfli befreit. Also dem Löwen ging es da tatsächlich nicht so gut. Der hat tatsächlich Not und Hunger gelitten, und beim David sogar noch den Tod dazu. Und genau deshalb heißt es, junge Löwen leiden Not und Hunger, weil sie hinausgestoßen werden. Aber wie sieht das bei uns aus, die wir den Herrn Jesus Christus kennen und zu ihm gekommen sind? Im Neuen Testament, in Johannes 6, Vers 37, da heißt es, dass Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. David selbst hat das Leben in der Gemeinschaft mit Gott nicht mit so einem Löwenrudel verglichen, wo junge Löwen irgendwann hinausgestoßen werden, sondern David, der hat das Leben in der Gemeinschaft mit Gott wie verglichen? Mit einem guten Hirten. Nämlich in Psalm 23 hat David das aufgeschrieben, und einige, die haben den Psalm 23 schon auswendig gelernt. Und da heißt es: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und genau das ist es ja, was David auch in unserem Predigttext schreibt. Die ihn fürchten, leiden keinen Mangel. Die sind nicht so wie die jungen Löwen, die hinausgestoßen werden. Und im Psalm 23 wird das dann auch ausgeschildert, was es bedeutet, wir müssen keinen Mangel haben, weil Gott uns eben zum frischen Wasser führt, zur grünen Auen. Er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Und selbst im finsteren Tal, wenn Gott uns schwere Wege führt, verspricht Gott, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein. Und wenn uns Feinde gegenüberstehen, auch als Gläubige haben wir manchmal Feinde, die uns einfach das Leben schwer machen, verspricht Gott, und ich bereite dir einen Tisch, ich versorge dich gleichwohl, auch wenn du angefeindet wirst von vielen Menschen. Der gute Hirte verspricht uns, ich lasse dich nie allein. Das bedeutet es, von Gott versorgt zu werden. Die den Herrn fürchten, leiden keinen Mangel. Er versorgt uns. Und besonders dürfen wir Gott immer wieder danken, auch für die geistliche Nahrung, die er uns gibt. Er versorgt uns, auch wenn wir durchs dunkle Tal gehen müssen, wenn wir mit Krankheiten zu kämpfen haben oder wenn es Situationen im Leben gibt, wo wir denken, wie soll das noch weitergehen, wo wir keinen Weg sehen. Gott verlässt uns nicht. Er ist da. Wir leiden keinen Mangel, weil der Herr sich selbst uns gibt. Er ist auch da, wenn wir von Menschen angefeindet werden, wenn wir sprichwörtlich von anderen Menschen ausgestoßen werden, sagt Gott, ich will dich nicht ausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen, sondern ich werde ihn nicht verlassen. Er wird uns auch die Weisheit und die Kraft geben, die wir in solchen Situationen brauchen. Und der Höhepunkt von Gottes Versorgung ist der letzte Vers von Psalm 23. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn wir eines Tages in die himmlische Herrlichkeit, in den neuen Himmel und die neue Erde eingehen werden, da werden wir Gott über alle Maßen loben können, weil er uns mit dem Besten beschenkt, wo es überhaupt gibt, mit sich selbst. Wir dürfen dann an dem Ort sein, wo kein Schmerz, kein Leid sein wird, wo er jede Träne abtrocknen wird. Ja, unter der Führung vom guten Hirten zu leben, bedeutet, dass wir Gottes Güte auf ganz verschiedene Weise erfahren dürfen. Und dafür wollen wir ihm danken. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir heute Erntedank feiern dürfen. Auf so viele Weise dürfen wir immer wieder erfahren, wie du gut bist. Wir dürfen sehen und schmecken, dass du freundlich bist. Mit den feinen Früchten, mit dem Essen, wo wir haben dürfen. Wir danken dir aber auch für die geistliche Nahrung, wo du uns gibst, durch dein Wort. Und wir wollen dich auch ehren dadurch, dass wir auf dein Wort hören und es tun. Und ganz herzlichen Dank, dass wir vertrauen dürfen, dass du uns nichts Gutes mangeln wirst, weil du unser guter Hirte bist. Ganz herzlichen Dank dafür und danke, dass das Beste uns noch bevorsteht, wenn wir eines Tages in die Herrlichkeit übergehen. Aber Herr, uns ist es auch ein großes Anliegen, dass die vielen Menschen um uns herum, die dich nicht kennen als guten Hirten, die eher in einem Löwenrudel leben und auf sich selbst gestellt ihr Leben führen, dass sie auch das erfahren dürfen, was wir kennen, dass sie unter die Führung von dir, dem guten Hirten, kommen dürfen. Gebrauch uns als deine Zeugen in dieser Welt dazu. Amen.